So, Herrschaften, Big Show 560. Hinten raus kümmern wir uns um den Tennissport und wir tun es mit jenem Mann, der die letzten beiden Wochen sehr, sehr viel kommentiert hat. In Madrid und vor allen Dingen dann auch in Rom. Und das ist Stefan Hempel von Sky. Lieber Stefan, grüß dich.
Grüße in die Runde.
Ja, die Runde ist sehr klein. Ich habe ein paar andere Kollegen angefragt, aber es ist sehr, sehr busy jetzt vor den French Open. Aber das macht ja nichts, weil wie gesagt, du hast extrem viel kommentiert und ich möchte etwas aufgreifen, was du gesagt hast, sowohl on air als auch zu mir gestern am Telefon. Und das ist deine Einschätzung, dass Alexander Zverev der talentierteste Spieler auf der Tour wäre oder ist. Und vielleicht magst du das kurz elaborieren, weil ich mag den Zverev auch spielerisch, aber ich habe ein bisschen eine andere Einschätzung. Aber zuerst du bitte. Warum hast du das so behauptet?
Alexander Zverev hat eigentlich alles, also wenn man ihn so sieht, 1,98 groß gewachsen, extrem guter Aufschlag, hat er natürlich einen super Winkel, kann Tempo generieren, hat für mich die beste Rückhand auf der Tour, die beste beidhändige Rückhand auf der Tour, auch was Geschwindigkeit angeht, bewegt sich für 1,98 sehr, sehr gut, ist körperlich wirklich auch gut drauf und gut zu Fuß. Vorhand hat er zuletzt viel trainiert, auch da ist ja immer so ein Angriffspunkt gewesen, auch für die Gegner, schnell in die Vorhand spielen, dann kriegt er Probleme oder ein bisschen locken, tiefere Bälle und so, weil natürlich der Körperschwerpunkt bei ihm höher ist und, kann er alles kompensieren, wenn er noch angriffslustiger wird, was wir auch teilweise auf Sand gesehen haben, mit Surf and Volley teilweise und einem guten Flugbeispiel, also brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist alles da und ich glaube, an einem guten Tag, wenn ihm alles zufliegt oder so, ist er sehr schwer zu schlagen und zwar egal auf welchem Belag. Aber jetzt kommt es halt dazu, dass zum Beispiel bei Grand-Slam-Turnieren die Begegnungen ein bisschen länger dauern und dann hat man halt nicht immer unbedingt das komplette Portfolio zur Verfügung und geht es auch ein bisschen um geistige Frische und so weiter und so fort. Und es geht halt auch um kleine um Kleinigkeiten, ja, um die sogenannten
die Kleinigkeiten, ja, bitte.
Ein Vierbeiner.
Ja.
Er widerspricht an der Stelle, das weiß ich nicht genau, ja. Also, mach trotzdem mal weiter, also und da geht es natürlich darum, was spielst du in den engen Momenten und je besser die Gegner, wenn du dann gegen Djokovic und Co. halt spielst in großen Matches, dann geht es nicht mehr nur um Talent, ja, dann geht es halt auch um Spielplan, Matchplan und da hat er deutlich Luft nach oben, weil ich erinnere nur ans Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime, das er komplett beherrscht hat in Madrid. Und aus heiterem Himmel, statt 5-1 steht es dann mal 4-2. Ersten Satz hat er auch mit Doppelbreak gewonnen. Und dann kommen halt mal 8 Doppelfehler. So, und dann frage ich mich halt, spätestens nach dem 4. Doppelfehler, serviere ich halt mal den ersten auch auf Sand mit Kick, um vielleicht nicht alles herzuschenken. Und das passiert bei ihm halt nicht. Also da ist er mir zu eindimensional. Und es gilt halt dann teilweise auch für, ich bin kein großer Fan, den zweiten Aufschlag bei 5-3, 0-15 mit 215 in die Plane zu servieren. Ja. Das wird auch so bleiben, weil das passiert halt anderen auch nicht. Und wenn er dann an guten Tagen wird es vielleicht funktionieren, okay. Aber an schlechten Tagen kann man halt dann sagen, sorry, das hättest du halt anders lösen müssen. Gerade ein Spieler mit seinen Fähigkeiten. Und solange das auf dem Niveau nicht besser wird, er hat es gegen Garin übrigens gut gemacht. Es ist nicht so, dass es bei ihm gar nicht da ist. Also er hat teilweise auch mal Tage, sagen wir, wo die Strategie auch dem Gegner angepasst ist. Aber mir ist es zu oft, ich gehe auf den Platz und schaue, was passiert. Ich bin eh so ein großes Talent und habe so viele Möglichkeiten. In einer Vielzahl von Matches wird er als Sieger die Bühne verlassen. Bloß, ganz oben wird die Luft halt dünn und kommt halt darauf an, was er will. Will er die Eins werden? Will er Grand Slams gewinnen? Ja, Majors gehen über 2 Wochen, kostet Kraft. Geht es auch um Ökonomie. Mal mehr, mal weniger. Und das ist doch schön, dass es dann immer noch Bereiche gibt, wo man sich verbessern kann.
Ja, also ich bin komplett bei dir, wenn es darum geht. Ich glaube, dass Zverev, wenn er in seiner besten Form spielt, glaube ich, dass er mittlerweile der am schwersten zu besiegende Spieler auf der Tour ist. Weil er in der Defensive, egal wo er steht, brillant spielen kann. Er kann so viel Tempo generieren, selbst wenn er 3 Meter hinter der Grundlinie steht, mit dieser Rückhand, die wirklich abnorm gut ist. Klar, er ist dann anfällig für den Stopp. Hat man auch in München gesehen, unter ganz besonderen Bedingungen, die es in Paris nicht geben wird. Aber ich finde, das kommt bei Zverev immer wieder, und das hast du ja auch angesprochen, es kommt immer wieder dieses Loch, diese 10 Minuten, wo er dann einen Satz verliert, den er nicht verlieren muss, so wie gegen Tommy Paul, meinetwegen in Indian Wells, wo er das ganze Match dann auch noch verliert. Aber jetzt auch Best of 5 und das, und ich glaube, ich sage gar nichts anderes als du, das kann man sich halt im Halbfinale der French Open, gegen wen auch immer er dann drankommt, vielleicht ist es ja Djokovic, da kannst du es dir dann wahrscheinlich nicht leisten. Und letztes Jahr war es ja auch so, wo er das Momentum gehabt hat gegen Tsitsipas nach 0-2 Sätzen, 2-2 Sätze dann, am Beginn des dritten Satzes, ganz kurze Schwächephase. Und das darf ihm halt nicht passieren. Und das habe ich halt bei Grand Slam-Turnieren, Stefan, haben wir das von ihm leider noch nicht gesehen, dass er das wirklich in den entscheidenden Phasen durchspielt.
Einfach länger gehen und auch Best of Five sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass er in ein Loch fällt, weil eben Best of Three geht im Match mal schnell eine Stunde 20 über die Bühne und da ist kein Platz vielleicht für ein Loch. Bei Grand Slam-Turnieren ganz viel Platz für Auszeiten. Da muss man auch mal ein bisschen schauen, dass man dosiert. Ja? Und wenn dann der Kopf, sage ich mal, auch noch gut geschult ist, clever zu agieren, ökonomisch zu spielen, dann bist du ein Champion.
Ja, gut. Ja, er ist auch ein Champion. Machen wir uns da mal nichts vor. Nicht bei Grand Slam-Turnieren, noch nicht bei Grand Slam-Turnieren, aber bei den Tausendern hat er sehr, sehr gut abgeschnitten. Aber derjenige, der sich peu à peu wieder herangearbeitet hat, ich weiß gar nicht, wer bei Sky das Spiel von, vielleicht war es der Edu, Stefan, in Monte Carlo gegen Alejandro Davidovic Fokina kommentiert hat von Novak Djokovic. Und das war schon schwer anzuschauen, aber ich habe mir da schon gedacht, naja, er hat dort schon mal gegen Vesely verloren, er hat letztes Jahr gegen Daniel Evans verloren, ich gebe nicht mehr viel auf die Ergebnisse von Monte Carlo. Es scheint wieder so zu sein, dass er auf den Punkt fit, auch spielerisch fit geworden ist, Novak Djokovic. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, viel Fragezeichen, weil gibt halt manche Aussagen, an denen er sich dann natürlich auch messen lassen muss. Ja? Wenn er sagt, er hat irgendwie eine Krankheit, die ihn im Finale von Belgrad behindert und er macht sich Sorgen und das hat mit Stoffwechsel zu tun und mehr will er dazu nicht sagen. Und danach spielt er das beste Match in Madrid gegen Alcaraz und gewinnt das Turnier in Rom. Da muss ich mich schon fragen. Und jetzt hat es keine Rolle gespielt. Also er gibt manche Sachen preis, die dann irgendwie nicht mehr zu bewerten sind irgendwann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja schwer einzuschätzen. Ja, man muss eh bei Matches, wenn du Tennis kommentierst, immer ein bisschen aufpassen, wenn du Spieler kritisierst, wenn sie nicht gut spielen. Es ist nur ein Spieler, eine Spielerin, die für sich selbst verantwortlich ist, der für sich selbst verantwortlich ist und denen kann es halt auch nicht gut gehen. Im Zweifel.
Ja,
Man
ja.
kann in die Lok immer nicht reinschauen. Ja? Und dann muss man natürlich aufpassen. Ich sage dann ab und zu auch mal, Mensch, so, das, was wir sehen, sage ich mal, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann ist es keine gute Leistung. Aber ist er es denn? Und bei Djokovic ist es mir zu viel Glaskugel schauen. Und dadurch kommt dann auch irgendwie sowas zustande, wo man ihn dann irgendwie so schwer einkategorisieren kann. Jetzt geht es ein bisschen leichter, weil man gesehen hat in Rom, zu was er wieder in der Lage ist. Aber dass das ein Spieler ist, der unheimlich viel Rhythmus braucht und um seine Balance zu finden, das ist ja auch keine Frage. Und wenn er dann so wenig spielt wie in diesem Tennisjahr 2022, dann gönne ich ihm auch noch eine Niederlage, die sich insofern in Monte Carlo relativiert hat, da Alejandro Davidovic Fokina danach Finale gespielt hat. Also er hat jetzt gegen keinen Nobody verloren, ja, sondern er hat gegen einen sehr, sehr guten Davidovic Fokina verloren und ist natürlich im Auftaktmatch dann echt auch eiskalt erwischt worden, ja. Also da könnte ich mir eine leichtere Auftaktbegegnung vorstellen als gegen den Alejandro Davidovic Fokina, den ich übrigens schon echt auch bewundern muss. Also das ist schon eine Rakete. Der hat jetzt ein paar Matches auch mal knapp verloren, irgendwie gegen Hukac einmal irgendwo. Kann ich mich erinnern. Also der ist echt da vorne mit dabei, den wir vielleicht auch an den Top 10 anklopfen sehen bzw. hören. Also ja, und dann Djokovic gegen Alcaraz, das Match habe ich leider nicht sehen können, da habe ich am Wochenende keine Zeit gehabt. Aber er hat ja wohl das knappste Ergebnis gehabt.
Ja,
Und es muss
ja.
ja schon noch ziemlich episch gewesen sein, diese Partie. Ein enges Ding. Und wenn man sieht, was Alcaraz dann sonst mit seinen Kollegen veranstaltet hat, ist es auch wieder Djokovic ja zuzuschreiben, ne? Dass das eigentlich ein ordentlicher Auftritt war. Und jetzt zuletzt in Rom. Ja, also er ist bereit und er ist der absolute Top-Favorit und steht über Nadal im Moment. Also schon zu sehen.
Ja, denke ich auch. Also gegen Alcaraz, ich hatte zuerst gedacht, das ist eigentlich schwierig vom Matchup her zu sagen, was passt da ganz gut, weil Alcaraz ja ein Rechtshänder, beidhändige Rückhand und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass Djokovic jeden Schlag ein kleines bisschen sicherer zumindest kann. Schneller spielt im Moment vielleicht Alcaraz. War ein ganz interessantes Spiel, aber natürlich hätte es genauso gut Djokovic gewinnen können, so knapp wie es
Ja.
war. Ja, also überhaupt keine Frage. Und lustig, dass du das erwähnst, man schaut in den Spieler nicht rein. Ich habe das Finale in Rom Ich habe es ohne Ton gesehen, weil ich unterwegs war und da wurde ich dann, aber ich habe es am Laptop gesehen, also ich habe nicht gehört, ich glaube, Paul hat es kommentiert, aber ich habe nicht gehört, was der Kommentator gesagt hat. Und da denke ich mir, wenn ich den ersten Satz sehe, wie Tsitsipas über den Platz steigt, dann da weiß ich auch nicht, was ist da los gewesen. War er müde vom Halbfinale gegen Zverev, von der ganzen Woche, er wäre fast gegen Dimitrov rausgeflogen. Und da gestehe ich euch umso lieber zu, dass man eben nicht weiß, was los ist. Und der Tsitsipas ist für mich auch ein großes Rätsel. Also der spielt teilweise Stops, wo ich sage, die kann ich besser. Und irgendwie kommt er aber trotzdem durch damit.
Tsitsipas ist schon auch ein sehr, sehr interessanter Spieler auf Sand. Das ist definitiv sein bester Belag. Und je langsamer das ist, desto mehr Zeit und Raum bekommt er für seine Rückhand. Und das ist so ein bisschen Grundvoraussetzung für ihn, dass er stabil in den Rallyes ist. Wenn es ihm zu schnell geht, und das haben wir jetzt immer wieder gesehen, dann ist das nicht nachhaltig genug. Aber er ist sehr er ist sehr kreativ. Ja? Und diese Stops, ich weiß genau, von welchen du sprichst, ja. Aber an guten Tagen spielt er die halt auch perfekt, ne? Also, und interessant ist, dass wenn er sie an schlechteren Tagen dann halt ein bisschen suboptimal präsentiert, ist es am Ende dann trotzdem auch ein Rhythmusbrecher, weil du nie weißt bei ihm, was kommt. Im
Ja.
Finale von Monte gegen Davide Tschikina, der ja unheimlich darauf lauert, dass er seine Vorhand vor allem stehen hat, ja? Die Rückhand ist auch gut, aber ich find bei Davidovic Fokina trotzdem die Vorhand, wenn er die stehen hat mit Spin und mit der Power, ist enorm. Und hat Tsitsipas geschafft, ihn ständig Aufgaben zu stellen. Ich habe bei Tsitsipas immer so den Eindruck, dass er den ganzen Platz im Griff hat. Keiner hat den Platz irgendwie so im Blick. Weißt du, was ich meine? Keiner kann die
Ja.
Richtung so gut verändern und sieht und hat den Gegner so gut im Blick, ist mein Gefühl. Ja. Viele Spieler schauen gar nicht so auf den Gegner, sondern zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das sieht man dann immer daran, wenn irgendwelche Flugbälle eigentlich hundertprozentige
Oh ja.
Chancen nicht gemacht haben, weil sie den Ball einfach nochmal rüberhauen beim Überkopf, wo der Gegner steht, und dadurch sich dann wundern, dass der Punkt dann vielleicht doch an den Kollegen da drüben geht. Ja. Das passiert Tsitsipas nicht.
Also
Tsitsipas hat
absolut,
immer
ja.
Weitblick.
Absolut auffällig. Da, genau das, was du sagst, Halbfinale gegen Rüd. Djokovic, also Rüd spielt echt gut, spielt ein sehr, sehr gutes Match. Aber drei Situationen im ersten Satz, wo genau das passiert ist. Rüd hat einen Smash vor sich und pfeilgerade smasht er ihn dorthin, wo Djokovic steht. Jetzt kann man natürlich sagen, super Antizipation von Djokovic, aber man kann genauso das sagen, umgedreht. Naja, das wäre dem Djokovic selbst wäre es nicht passiert, weil er da die bessere Übersicht hat und so wie du es beschreibst, wäre es dem Tsitsipas auch nicht passiert. Und das
Ja.
ist es auch, da verschenkst du dann einen Punkt. Natürlich hat Djokovic die drei Punkte dann auch gemacht und dann schaut das ganz glatt aus mit 6-4, 6-4 oder ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber jedenfalls 6-4, 7-6, glaube ich. Aber Djokovic, der hat halt ja vielleicht diese Aura, dass man zu viel versucht auch schon als Gegner. Aber es ist interessant, dass du das sagst mit der Spielübersicht von Tsitsipas. Muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Ja, vor allem auf Sand, also bei ihm hat man so ein bisschen den Eindruck, dass der Platz größer ist, weil er Sequenzen oder wie soll ich sagen, also so einzelne Ecken mal anspielt oder so. Die anderen, die kennen die gar nicht. Spielen von hinten hart lang rein und irgendwann hoffen sie, dass der Gegner einen Fehler macht oder zu kurz wird und sie können einen Punkt machen. Tsitsipas, der kennt jedes Sandkorn, habe ich das Gefühl, auf dem Platz, gerade bei langsamen Belägen. Und weil du sagst, der Stopp schaut manchmal ein bisschen komisch aus. Und selbst wenn er den Punkt nicht macht, es gibt dem Gegner ein schlechtes Gefühl, weil er nie weiß, irgendwie so, okay, wo geht die Reise hin? Ja? Und es ist wichtig auf Sand, dass du kreativ bleibst. Und da ist, finde ich, Tsitsipas ganz weit vorne.
Ja, es macht ja auch Spaß, ihm zuzuschauen, keine Frage. Es hat auch, also in dieser Woche hat er gegen Sinner gewonnen. Ich weiß, ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen vom Sinner-Glauben abgefallen, weil das ist zwar erst ein junger, immer noch ein junger Kerl, aber mir ist das auch ja zu eindimensional. Er hat aber ein paar zauberhafte Stops gespielt gegen Tsitsipas, das möchte ich ihm zugute halten. Je nach Auslosung kann er natürlich ins Halbfinale kommen, der French Open, und was weiß man, ja, wenn er mal im Halbfinale ist, dann kann alles passieren. Aber,
Sehr stark, Jens.
bitte?
Er serviert in engen Situationen sehr stark. Das
Ja,
muss man
okay.
wirklich sagen. Ja, teilweise Tiebreaks gespielt. Der muss eigentlich gegen Krajinovic schon rausfliegen.
Ja, stimmt.
So, ja. Und gegen, was hast du jetzt gerade für ein Match noch angesprochen, Sinner gegen
Tsitsipas.
Tsitsipas? Das habe ich gemacht.
Ja.
Das hat Tsitsipas nur wegen seiner Variabilität, wegen seinem breiteren Portfolio gewonnen. Und bei Sinner, den finde ich schon auch gut, er hat echt schnelle Grundschläge und so, aber in dem Moment, wo der laufen muss, ist schwierig so, finde ich. Und klar, die Stops, das kann der auch. Und trotzdem schaut es zu schematisch aus. Zu mechanisch. Glaser ist es einer für die Top 10 und er serviert schnell und kann unheimlich Gas geben, aber es ist mir zu gleich sein Spiel.
Gebe ich dir recht? Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe zwei Dinge habe ich noch, Stefan. Das erste ist, und das klingt jetzt genauso alt, wie ich bin, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand wie Boris Becker, wer war danach, jemand wie Andrew Agassi, das Publikum die ganze Zeit aufgefordert hätte, für ihn zu klatschen, sondern das Publikum, Becker hat sich selbst angefeuert und das Publikum ist steil gegangen. Also mittlerweile regt es mich dermaßen auf, dieses Einfordern des Applauses. Bei Djokovic finde ich es in Ordnung, weil Djokovic fühlt sich ja provoziert durch das Publikum, weil die eigentlich immer im Lager des anderen sind, was ich auch verstehe, weil man halt immer mit dem Außenseiter mithält. Aber gerade Sinner, dieses ständige Komm, jetzt klatsch für mich, bin ich wirklich so alt, wie ich klinge, Stefan? Oder kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Sagen wir mal so, ich bin teilweise bei dir. Den Sinner müssen wir uns diesbezüglich, ich bin auch nicht so der ganz große Fan, weil wenn es Grund dafür gibt, dann würde ich auch machen. Wenn du merkst, okay. Leute, ich spiele gerade Champions League, ja, und ihr schlaft gerade ein, finde ich, dann kann man es machen. Aber ständig das irgendwie zu machen, ist schwierig, wobei natürlich Rom anders ist für Sinner, ne?
Ja, klar.
Ich glaube, da wurde es ihm so ein bisschen, glaube ich, auch in den Blog reindiktiert und sagen, hey, du hast doch ein Heimspiel, ja? Ich kenne Simone ganz gut, seinen neuen Coach, ja, der hat früher viel in Deutschland Bundesliga auch gespielt und so und echt ein ganz großes Schlitzohr. Und ich würd wetten, dass der zu Sinner gesagt hat, hey, das ist wie ein Heimspiel, ein Fußballheimspiel. Du musst es, nicht bei jedem Gegner macht Sinn, weil manche würden dann stärker, wenn sie das Problem gegen sich haben, aber trotzdem, nimm die Leute mit und er macht es halt dann irgendwie so. Ich glaube nicht, dass der überall in jedem Land so macht. Das glaube ich nicht. Das war bei Sinner ein bisschen
Dem Heimspiel geschuldet. Okay.
Ja. So ein bisschen auf dem Matchplan gestanden. Alejandro Davidovic Fokina hat es in Monte Carlo übrigens auch gemacht.
Ja,
also ja, kam dann immer Foki und dann hat er sich natürlich so inspiriert gefühlt. Ist Geschmackssache am Ende des Tages. Ich weiß, was du meinst. Ja? Ich glaube, bei Sinner in Rom war es speziell und vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar.
Jetzt hast du den Fußball schon angesprochen, mein lieber Stefan. Die Zweitligasaison ist Geschichte. Das Resümee für den ersten FC Nürnberg aus Sicht von Stefan Hempel fällt wie aus?
Ja, ich habe am Sonntag das Spiel gegen Schalke kommentiert. Das war so ein Abziehbild von, du bist eigentlich dran und kannst eigentlich mitspielen und am Ende langt es dann knapp doch nicht. Weil wenn du natürlich einen verdienten Ausgleich machst gegen eine müde Schalker Mannschaft, logischerweise nach dieser Feierwoche, und gefühlt 30 Sekunden später hinten blank stehst in der Defensive und Terodde nochmal einlädst, dann ist es halt auch wieder nicht clever. Ja? Die Mannschaft hat mir schon teilweise auch Spaß gemacht und so. Was halt ganz bitter ist, das Unentschieden hätte ja zwei Plätze mehr gebracht in der Tabelle. Jetzt bist du halt Achter und Achter ist halt nicht Sechster. Ja? Auch auf dem Konto ist Achter nicht Sechster.
Ja, okay.
Und es gibt ein paar spannende Spieler, die sie gut weiterentwickelt haben. Dumann, Schleimer, Fischer, Tempelmann ist für mich mit einer der Besten in der zweiten Liga, überragend. Was Klaus ein bisschen verpasst hat, der Coach, der sich auch entwickelt hat, der gut coacht, finde ich, auch mal umgestellt hat. In Bremen überragender Auftritt, erste Halbzeit, keine Mannschaft so gut gespielt wie in Bremen, wie der Club damals. Am Ende gibt es dann bloß ein 1-1, normal muss Halbzeit schon führen, aber so ist ja Fußball. Was er verpasst hat, ist ein bisschen Scheffler zu integrieren, finde ich. Jetzt am Wochenende gegen Schalke haben wir ohne echte Spitze gespielt. Also wirklich ohne nominelle Spitze. Okay. Da war ja Kraus teilweise vorne mit dabei. Möller-Deli war in vorderster Front und Schleimer über die andere Seite. Aber so einen richtigen Zentrumspieler haben wir nicht gehabt. Das wäre Scheffler gewesen. Ich weiß nicht, in was für einem Körper, da sind wir beim Thema. Ne? Man kann nicht reinschauen, wie es jemandem geht. Der war natürlich auch viel verletzt. Aber ich hätte mir gewünscht, weil der hatte ein Näschen und das ist wirklich ein guter Brecher und ein guter Kopfballspieler und so. Und der hat ja bewiesen in den Jahren zuvor, dass er Torjägerqualitäten hat. Hätte ich mir gewünscht, ihn zu integrieren, zumal er ja auch nicht ganz günstig ist. Das ist nicht passiert. Klaus steht nicht auf ihn, wie auch immer. Also es ist eine spannende Konstellation, was die Mannschaft angeht. Die wird mit Sicherheit, je nachdem, also Winsheim haben sie jetzt vom HSV geholt, das ist ein Top-Transfer, auf den Tim Walter nicht stand, aber der ist super. Ist auch ein Franke, das ist immer ganz cool, wenn du ein bisschen mit Lokalkolorit auch beim Transfer arbeiten kannst. Ich bin gespannt, wie sich die entwickeln. Klar war das Sandhausen-Spiel natürlich brutal, ja. Also, Das ist
Da hat man,
hier
glaube ich,
echt.
sogar vorher gesprochen drüber, meine ich. Ja.
Ja, und das habe ich mir 90 Minuten daheim angeschaut, weil ich echt heiß war. Und da waren 40.000 gegen Sandhausen, ein Heimspiel gegen Sandhausen, und 40.000 Menschen. Und du verlierst 2-4, weil du viermal nach einer Ecke ein Gegentor kassierst. Dann muss man natürlich schon auch wieder fragen, geht es eigentlich noch? Aber bei 2-2 auf den Elfmeter Valentini schießen zu lassen, der die Wochen zuvor gar keine Rolle gespielt hat, Corona und von Fischer überholt auf der Position, da hätte ich mir dann gewünscht, ja, lass doch einen spielen, der die Wochen zuvor gegen Darmstadt, gegen den HSV dabei war, der für diese Energie steht. Da hätte ich einen Tempelmann sehen wollen oder so. Und da geht ein Valentini hin, weil er Kapitän ist und im Oktober irgendwann den letzten Elfmeter verwandelt hat. Ja. Und so hat er dann auch geschossen. Aber gut, dann geht's weg. Und wenn du gegen Ingolstadt daheim 0-5 verlierst, dann bist du halt am Ende nur Achter. So, aber es waren einige lichte Momente dabei und die Mannschaft hat durchaus Spaß gemacht, keine Frage.
Bitte. Und du, jetzt ist wirklich die abschließende Frage, aber du bist ja also in der Zweitliga beschlagen wie kaum jemand anderer. Wird Simon Terodde mit Schalke aufsteigen oder wird er einfach nächstes Jahr nach Nürnberg oder sonst wohin gehen, damit er seinen Zweitligarekord noch weiter ausbaut?
Nee, der bleibt schon dort. Ich glaube ja, dass Burgstaller nach Nürnberg wechselt.
Oh.
Ja, also das ist mein Gefühl.
Okay.
Und ja,
Ja,
weil
ist
der
doch
will
schön.
ja die Heimat und so, und St. Pauli ist sowieso ein Pulverfass, um es mal
Ja.
so zu formulieren. Also da passt einiges nicht. Auch, man würde dann auch nicht ausschließen, der Kollege Matuschka hat es ja auch schon angedeutet, dass der Trainer auch wechselt, weil es ihm vielleicht da irgendwie nicht mehr ganz so gut gefällt. Also die haben sich wirklich so die Saison kaputt gemacht durch innerpolitische Themen, das ist also boah, nicht nachzuvollziehen. Die
Unglaublich.
Mannschaft der Vorrunde,
Ja.
ein Absturz von desgleichen, weil du Themen aufgemacht hast, die es eigentlich besser zu regeln gilt. Also da müssen sich die Funktionäre wirklich an die eigene Nase fassen. Die sind dafür zuständig, dass das Klima passt. Und eine extrem große sportliche Chance an die Wand genagelt. So muss man es wirklich sagen. Und dass jetzt einige Spieler da nicht mehr so happy sind nach so einem Burgstaller, ist ja so ein Kandidat, sage ich mal, ne? Das ist echt nachzuvollziehen. Also.
Das wird spannend werden, dieser Sommer. Stefan, ich danke dir. Das
Ich bin
war's.
übrigens durch in der Saison, weil ich bin der
Beauftragter von Sky.
es gibt noch jemanden, ich glaube, Wolf Fuß macht jetzt eins,
Ja.
macht das Halbfinale, eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele, oder? Sehe ich richtig?
Er macht wahrscheinlich Champions League Finale, er macht Dings Finale.
Nee, aber jetzt, er macht beide Relegations
Ja,
Hin- und
genau.
Rückspiele und macht das Pokalfinale dazwischen am Samstag.
Okay.
Und ich mache immerhin drei von vier Relegationsspielen. Aber mit Wolf Fuß natürlich schwer mitzuhalten. Ne? Der hat natürlich eine andere Taktung. Ne? Also Kaiserslautern gegen Dresden Hin- und Rückspiel und HSV gegen Hertha.
Schön,
Das
schön.
ist noch nicht erlaubt.
Wir hoffen, die meisten hoffen mit Thomas Wagner, dass der HSV endlich aufsteigt. Das war's, die Big Show 560. Danke Stefan, danke allen anderen, die dabei waren. Nächste Woche geht's weiter.